Bună seara ist rumänisch, ja, es ist eine romanische Sprache. Bună seara klingt so ähnlich, ne? Genau. Man kommt mit guten Morgen aber nicht so weit, weil guten Morgen heißt tatsächlich Bună dimineața. So, hä? Aber ein echter Rumäne sagt auch nicht Bună dimineața, die sagen Njata. Also, ein bisschen einfach. Oder Bună, ja. Je nachdem, wo man aufgewachsen ist. Ich fange auch mit der God Story an. Ich habe ja erzählt, dass ich mich da, wo wir jetzt wohnen, nicht so irre wohl fühlte. Und dass ich so ein bisschen meine Schwierigkeiten hatte, da anzukommen. Und ich merke, Gott tut da gerade so viel. Also in den letzten Wochen hat sich da so viel entwickelt, dem ich mich nicht entziehen kann. Also ne, man hat ja manchmal gar keinen Bock. Man ist so voll auf Anti. Und dann geschehen Dinge, denen man sich selbst nicht entziehen kann. Und so ist es so, dass Menschen dafür sorgen, dass ich mich da wohlfühle, ob ich will oder nicht, indem sie mir einfach ihre Freundschaft anbieten. Also es ist so witzig, dass wir gerade an so einem Punkt sind, an dem Menschen meine Freundschaft suchen. Und ich mich so frage, hä, wie cool ist das denn? Und ich war letztens mit einer Mutter aus der Nachbarschaft, die hat mich gefragt, ob ich mit ihr essen gehen möchte. Dann haben wir das gemacht und es war so ein netter Abend, ne? Und die gleiche Mutter hat jetzt gesagt, hey, wir feiern mit Freunden bei uns im Garten nächste Woche St. Martin, habt ihr Bock dabei zu sein? So, also mit Freunden, die unter ihnen wohnen, und das ist von uns aus gesehen 25 Meter entfernt, so, ne? Und das ist so cool, dass da was plötzlich entsteht, wo ich merke, ich fange an, so richtig gerne hier zu wohnen, ne? Mist aber auch. Das, genau. Der Jörn möchte, dass ich euch noch erzähle, dass die Wohnung er ausgesucht hat. Im Gegensatz zu der davor, die Nikolai und ich ausgesucht hatten und wo Nikolai mit 5 Jahren mal gemeint hat, du hast hier nichts zu bestimmen, die Wohnung haben wir ausgesucht. Das ist lange her, Nick, ne? Ja, gehen wir zur Predigt über. Das Thema der Predigt lautet Leben in stürmischen Zeiten. Leben in stürmischen Zeiten. Meine Schwester wohnt ja in Hammerfest. Weiß jeder, wo Hammerfest ist? Ja. Ungefähr, so ganz knapp. Also Hammerfest liegt im nördlichsten Eck Norwegens. Danach kommt der Weihnachtsmann. Also so weit nördlich wohnt sie, und da ist gerade richtig Sturmflut, und sie schickte uns ein Video. Die wohnen direkt am Meer, also da ist dann ein kleiner Weg und dann ist da so ein Steinwehr, und sie könnten mit viel Schmackes ins Meer reinspucken, wenn sie wollten. Und sie schickte uns ein Video und es schwappte so hoch, das Wasser. Und das war irgendwie so ein krasses Bild für mich. Und ich komme nachher nochmal darauf zurück. Also merkt euch mal dieses Bild. Du sitzt in deinem Wohnzimmer und siehst nur, wie Wind und Wellen sich so hochbäumen und so übers Meer getrieben werden. Und du stehst da und denkst, hui. Und so fühlt sich das Leben im Moment ein bisschen an. Diese Woche war für uns alle, glaube ich, eine herausfordernde Woche. So, wir Dienstag, Wahlen in den USA, habe ich schon so ein bisschen gedacht. Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe schon gewusst, wie es ausgeht. Es war für mich glasklar. Und dann war das Ergebnis da und ich denke nur so, oh, ich merke, in mir macht sich trotzdem was breit. An mir fängt nämlich an, der Kopf zu laufen. Was bedeutet das denn jetzt? Ist das nicht krass, dass da ein Land, das so weit von uns entfernt ist, man fliegt bis nach New York ungefähr 11 Stunden oder so von hier aus. 8 bis 11. Du hast mir mal erklärt, kommt drauf an, wie der Wind steht und wie man genau fliegt. Aber sagen wir mal 8 bis 11. Also man fliegt schon relativ lang darüber. Mit dem Schiff brauchst du noch was länger. Es ist so weit weg und trotzdem hat das, was dort geschieht, Auswirkungen auf uns. und das Kopfkino fängt an zu laufen. Und dann denkst du, du hast irgendwann mal dieses Gefühl von überwunden und machst den Fehler, nochmal ins Internet zu gucken. Und ich weiß noch, ich saß an diesem Abend da und dachte so, okay, komm, wir lassen das jetzt mal hinter uns, dieses ganze Thema mit den US-Wahlen, wie das alles ausgegangen ist und so weiter. Und ich sitze da und sage zu Jörn, ich gehe gleich ins Bett, nur noch mal kurz durch Instagram scrollen, einfach so ein bisschen mal was, lustige Katzenvideos gucken. Na, lustige Katzenvideos. Aber da waren keine lustigen Katzenvideos, denn das Erste, was ich mach's auf und das Erste, was ich sehe, ist, Kanzler entlässt Finanzminister. Und ich denke so, Kanzler entlässt Finanzminister. Und der Jörn so, what? So, und der Abend ist gelaufen. Ne? Ich wollte eigentlich gerade ins Bett gehen, aber stattdessen sitzt du da und starrst auf dem Fernseher und denkst, hä? Und das Kopfkino geht weiter. Ne? Es passiert da was. Und ich merke, so eine Unruhe macht sich in mir breit. Und ich weiß nicht, ob das nur ich bin. Oder wem ging es ähnlich? Vielleicht seid ihr ja alle so viel tougher als ich. Außer Tobi ging es uns allen recht ähnlich. Und Tobi ist voll abgeklärt. In Rufum rufen wir dich alle an solchen Tagen. Achso, das ist natürlich die andere Chance, 2 Tage keine Nachrichten zu gucken. Und es geht mir tatsächlich so in solchen Zeiten, dass ich merke, am allerliebsten würde ich überlegen, wo könnte ich mir denn eine kleine Höhle kaufen, in die ich mich zurückziehe mit ein klein bisschen fruchtbarem Land drumherum, damit ich mich selbst versorgen kann. Ich kann super, na, da gibt es keine Höhlen. Da müsste ich aber ganz tief in so Steinboden hauen. Also, na. Doch, es gibt Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, aber die sind schwer vorbelastet. Also nein, das ist leider keine Option, nach Hammerfest zu ziehen. Aber dieser Wunsch in mir ist da, mich allem zu entziehen. Dieser Wunsch ist da, einfach die Augen zuzumachen und zu sagen, möchte ich nicht. Ein Standardsatz meiner jüngsten Tochter ist, möchte ich nicht. Möchte ich nicht. Und ich denke so, oh, ich fühle das so. Möchte ich nicht. Es ist mir zu viel. Und ich merke, es kommen Schutzmechanismen auf. Lustige Katzenvideos. Das sind zum Beispiel einer meiner Schutzmechanismen. Mich abzulenken mit irgendwelchen seichten Leichtigkeiten. Und jeder hat einen anderen Schutzmechanismus. Bei den einen ist der Schutzmechanismus, ich ziehe mich zurück und möchte mir die Höhle suchen. Und bei den anderen ist vielleicht auch mal der Schutzmechanismus, ich teile aus. Fight or flight, heißt es so nett. Ne? Und ich bin ganz oft ein Flight-Mensch und möchte mich zurückziehen, möchte mich einliegeln und möchte sagen, nee, ich sehe das alles nicht. Wie kleine Kinder, die sich manchmal verstecken und denken, man sieht sie nicht. Und da sitzen so, ich bin nicht da, bin nicht da und ihr seid auch nicht da. Habt die Augen zu. Und so ging es mir diese Woche zwischendurch schon. Und ich habe mir überlegt, aber irgendwann mal kommt der Moment, wo man ja dann doch aufgerüttelt wird, wo man sagt, es kann so nicht weitergehen. Und dann habe ich gedacht, was also tun? Wenn ich überwältigt bin, und ich bin theoretisch recht leicht überwältigt von äußeren Eindrücken, von Emotionen etc. Wenn ich überwältigt bin, dann hilft es mir, Dinge herunterzubrechen, Dinge praktisch werden zu lassen. Und da habe ich mich gefragt, Jesus, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was ist für mich der nächste Schritt jetzt? Und so war das, dass ich mich hingesetzt habe, mit Gott drüber geredet habe und dann so einen kleinen 3-Schritte-Plan haben wir zusammen ausgearbeitet. Und diesen kleinen 3-Schritte-Plan möchte ich gerne mit euch teilen. Wenn ihr was zum Schreiben dabei habt, könnt ihr mitschreiben. Wenn ihr was zum Tippen dabei habt, könnt ihr mittippen. Wir starten. In herausfordernden Zeiten stellt sich heraus, wenn ich den Kopf in den Sand stecke, dann wird es noch dunkler. Ihr dürft es gerne mal ausprobieren. Also den Kopf in den Sand zu stecken, hilft nicht unbedingt, wenn man das Licht sucht. Und so könntest du bitte einmal die erste Bibelstelle an die Wand werfen. Steck den Kopf nicht in den Sand, sondern geh zu Jesus. Jesus sagt, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Jede Last meines Lebens. Jesus ist nicht nur dafür gestorben, dass ich irgendwann mal das Ticket für den Himmel bekomme, sondern Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen, mich komplett zu erlösen. Und mit allem, was mich herausfordert und was mich bedrückt, möchte ich lernen, immer früher zu Jesus zu gehen und nicht erst, wenn mein Kopf im Sand zu ersticken droht. Weil ich das Gefühl habe, oh, jetzt kriege ich aber gar nicht mehr so gut Luft hier unten. Also Schritt Nummer 1, steckt den Kopf nicht in den Sand, geht zu Jesus. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Und wisst ihr, das Schöne ist, Jesus fordert uns dazu auf, zu ihm zu kommen und ihm nichts vorzumachen. Es geht nicht darum, zu Jesus zu kommen und so fromm zu sagen, na gut, Herr, diesen bitteren Kelch schlucken wir halt auch noch. Also dieses fromme, heldenhafte, heroische von, ich habe jetzt den Kopf aus dem Sand gezogen, sondern wenn ich zu Jesus komme, dann komme ich hin und sage, ey, ich hab's geahnt, wie es ausgeht und trotzdem verstehe ich's nicht. In mir ist Wut, in mir ist Enttäuschung, in mir ist Unverständnis. Und ja, Jesus, in mir ist Angst. In mir ist Angst, denn was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für die Zukunft meiner Kinder? All diese Gedanken möchte ich nicht vor ihm fernhalten, sondern all diese Gedanken möchte ich Jesus ganz ungefiltert und ganz ehrlich bringen. Da ist kein Platz für fromme religiöse Worte, sondern da ist Platz für Beziehung. Jesus sehnt sich danach, dass wir mit ihm in Beziehung treten. Nicht, dass wir irgendwie nett daherkommen, sondern er möchte, dass es echt ist zwischen uns. Dass alles, was ich an Schmerz und Enttäuschung und Wut und Unsicherheit mit mir herumtrage, bei ihm landen kann. Denn dafür ist er auch ans Kreuz gegangen. Und da steht, ich werde sie euch abnehmen. In anderen Übersetzungen steht, und ich werde euch Frieden geben. Und das ist so ein Aspekt, der in dieser Übersetzung leider nicht so gut rüberkommt. Ich werde euch Frieden geben. Und Frieden, Shalom, das ist mehr als einfach nur ein gutes Gefühl für ein paar Minuten. Darum geht's nämlich nicht. Es geht nicht um temporäre Emotionen, sondern es geht darum, das Auge im Sturm zu werden. Warum? Weil er in uns lebt. Weil er das Zentrum ist und er in uns lebt. Und wenn er uns den Frieden gibt, dann sind wir das Auge im Sturm, in dem es still ist. Der Sturm drumherum tost noch, aber da, wo Gott ist, da ist Frieden. Die Umstände sind immer noch da. Der Sturm tobt immer noch, aber da ist Frieden. Und jetzt kommen wir zu diesem Bild, was ich euch am Anfang erzählt habe, mit dieses Video, das meine Schwester schickte. Es war nur ein kurzer Ausschnitt und du guckst aus ihrem Wohnzimmer raus und siehst diese Sturmwellen da draußen und denkst dir, hui, 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 ich weiß, wie das da draußen pfeift. Meine Schwester ist Tourguide. Wenn die Hürtirüten-Leute da kommen mit dem Boot und aussteigen, dann führt sie die Deutschen rum und erzählt ihnen lauter Sachen und ihre Mütze ging an diesem Tag flöten. Raus. Puh. Und das so ein heftiger Sturm tobt da. Und dann steht sie in ihrem Wohnzimmer, filmt das und man sieht so einem leichten Augenwinkel einen Stern, den sie im Fenster hängen hat. Einen goldenen Stern, der da so leuchtet. Und ich habe nur gedacht, oh, irgendwie wäre ich da jetzt gerne, in dieser Muggeligkeit, in dieser Gemütlichkeit, während da draußen der Sturm tobt. Und ich merkte, Gott spricht zu mir. Auch wenn um dich herum da draußen der Sturm tobt, komm zu mir, klär das mit mir, denn ich werde dir Frieden geben. Und das ist dann letztendlich nichts, was ich herstellen kann. Ich liebe Hüge, aber Hüge hilft dir nicht, wenn es in dir drin wütet. Hüge heißt Gemütlichkeit, genau. Also Schritt Nummer eins in diesen Zeiten, wir ziehen den Kopf schneller aus dem Sand und rennen zu Jesus. Schritt Nummer zwei, das ist übrigens etwas, das ist zwischen mir und Jesus, ne? Das kann ich im Hier und Jetzt alleine zu Hause in meiner Hütte tun, in meiner Hüggehütte. Schritt Nummer zwei, da möchte ich gerne 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 4 mit euch lesen. Da schreibt Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Insbesondere, und das hat mich so richtig, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Das hat mich ganz schön erwischt, ehrlich gesagt. Wir sind in der Vineyard ganz gut mit Gebet. Wir sind ganz gut mit Hände auflegen und Kopfschmerzen wegbeten. Easy. Hat jemand Kopfschmerzen, by the way? Nein? Doch? Du hast Kopfschmerzen? Ja, dann komm, dann beten wir doch jetzt direkt mal dafür. Darf ich meine Hand auf deinen Kopf legen? Ja, wir müssen hier, Consent Culture, wir müssen da schon fragen. Jesus, ich danke dir für Daniel, der sich hier auf den Weg gemacht hat. Ich danke dir, dass er hier in deiner Gegenwart sein darf. Ich danke dir für deine Liebe zu ihm. Ich bete, Herr, dass jetzt dein Shalom ihn von Kopf bis Fuß durchfließt. Und im Namen Jesu spreche ich jetzt zum Kopfschmerz, verschwinde. Geh jetzt raus. Ich spreche dir jetzt Freiheit im Kopf zu, Schmerzfreiheit, aber auch Leichtigkeit. Amen. Wie sieht's aus? Skala von 1 bis 10. Klassiker.
Also, er ist auf dem Weg hierhin schon besser geworden, aber ich habe ja auch gerade die ganze Zeit zugemacht, aber diese Verspannung scheint
ja gerade. Ja, ich hatte den Eindruck, dass es von hier nach da aus strahlt. Ja, super. Dann, Jesus, ich danke dir dafür, dass die Verspannung sich jetzt löst. In deinem Namen sprechen wir wirklich, dass es losgelöst ist jetzt. Gib diesen Nerv da frei. Freiheit in diesen Nerv, Entspannung jetzt. Amen. Kannst du uns gleich berichten?
Ja, schau mal.
Okay, zurück zum Geschäft. Wobei, das ist unser Geschäft. Das ist unser Geschäft. Und das ist so ein Geschäft, das fällt uns relativ leicht. Das fällt uns relativ leicht zu sagen, ach komm, dann bete ich jetzt schnell dafür, dann bete ich dafür, weil wir haben gerne Ergebnisse. Also ich. Wir, mit wir meine ich mich im Pluralis Majestatis. Das Völke hat gerne Ergebnisse. Von euch rede ich gar nicht. Ah, danke. Das teilt ihr auch. So, und das sind so Sachen, da sind wir so dabei, weil wir können sehen, Gott tut was. Was wir tatsächlich nicht so gut drauf haben, ist, etwas, das eher untergeht. Wir machen das schon. Ich weiß, dass es hier etliche Leute gibt, die da stark drin sind. Aber etwas, was eher untergeht, was nicht so sichtbar wird, ist das Thema Fürbitte. Dieses Thema im Gebet an Dingen dran zu bleiben, Dinge zu erkämpfen, zu ergreifen, Verantwortung im Geistlichen zu übernehmen. Und das hat mich ziemlich erwischt, um ehrlich zu sein. Ihr wisst, ich bin relativ politisch. Mein Mann noch viel mehr, mein Mann ungefähr 100%, 150% und ich liege so bei 75,5%. mir ist es schon wichtig, informiert zu bleiben. Mir ist es wichtig, irgendwie dafür mitzugestalten. Und trotzdem merke ich immer wieder, dass mein Mitgestalten auf einem relativ irdischen Level bleibt. Das, was ich oft vergesse, ist, dass wir nicht einen Kampf gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass es ein Kampf ist, der im Geistlichen stattfindet. Und das vergesse ich so oft. Und das ist natürlich ein bisschen erschreckend. Und dann lese ich diese Bibelstelle und merke, boah, das geht direkt ins Herz. Also der zweite Schritt, erster Schritt, wir wiederholen es nochmal, ich stecke den Kopf nicht in den Sand, ich gehe zu Jesus. Der zweite Schritt, wir ziehen unseren Kopf aus dem Sand und gehen miteinander zu Jesus. Hier ist davon die Rede, dass die Gemeinde aufgefordert ist zu beten. Und das sind wir alle. Und es macht einen Unterschied, ob ich alleine für mich kämpfe oder ob ich in einer Gemeinschaft unterwegs bin. Mir tut es immer wieder gut. Ich merke immer wieder, wir haben so ein Fürbitte-Team hier, die haben es auf dem Herzen, für uns zu beten. Und wenn Timea sagt, hey, wie war denn die und die Woche? Wir haben da für euch gebetet. Und ich merke, wow, an dem Tag habe ich mir überlegt, oh, was wird das für ein schwieriger Tag, und erlebe aber einen Durchbruch. Das hatten wir schon so oft. Und ich weiß, das war der Tag, wo die für uns gebetet haben. Und da hatten wir schon so oft wirklich God-Stories. Und es ist so gut, als Gemeinschaft unterwegs zu sein. Denn ich vergesse ganz oft, den Kopf aus dem Sand zu ziehen. Und dann brauche ich Leute, die mir sagen, jetzt come on, wir gehen zusammen zu Jesus. Lass uns das gemeinsam tun. Und ich war so berührt gerade eben, Christian kam rein und hat mit ein paar Leuten gequatscht und sagte so, es ist so schön, die Namen von Leuten zu kennen und miteinander ins Gespräch zu kommen, und das ist so berührend. Da habe ich nur gedacht, yes, Gemeinde zu sein, Christi Leib zu sein, das ist berührend und es verändert einzelne Leben. Es hat mein Leben maßgeblich verändert. Ohne die Gemeinde, und damit meine ich nicht zwingend nur die Vineyard Köln, sondern damit meine ich den Leib Christi. Ohne den Leib Christi, der Einfluss auf mein Leben genommen hat, manchmal in sehr fragwürdiger Art und Weise, zugegeben. Ja, da habe ich so meine Schritte gemacht. Aber ohne den Leib Christi, der Einfluss auf mich genommen hätte, stünde ich heute nicht hier. Und wir haben einen Auftrag. Unser Auftrag ist es natürlich, Menschen zu Jüngern zu machen, das Evangelium zu verkünden. Das ist klar. Aber wir haben den Auftrag, es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Besonders für die Regierenden. Und das geht echt so oft unter. Und da habe ich mir überlegt, das ändern wir heute. Das machen wir nämlich gleich mal zusammen. Wir stellen uns in kleinen Grüppchen zusammen und beten für die Regierenden. Beten für die Menschen, die in Verantwortung stehen. Und lasst uns das viel öfter noch tun. Damit fangen wir an, Siege zu erringen im Übernatürlichen. Denn let's be honest, das, was sich gerade tut, auch in unserem Land, wir brauchen gar nicht bis über den Teich gucken. Das, was hier gerade geschieht, ist höchst besorgniserregend. Und ich befürchte, dass das, was gerade geschieht, den Rechten ganz schön viel Fahrtwasser gibt. Und dagegen müssen wir uns aufstellen. Zuallererst geistlich. Aber nicht nur. Da kommen wir jetzt nämlich zum dritten Punkt. Denn was bedeutet es noch für uns? Ihr wisst ja, ich sprach davon, was kann ich tun? Ich möchte es herunterbrechen. Schritt 1, ich gehe zu Jesus. Schritt 2, wir gehen zu Jesus und beten für. Schritt 1 verändert mich. Schritt 2 verändert die Umgebung. Das macht einen Unterschied. Und Schritt 3, Matthäus 6, Vers 33. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch auch das Übrige alles dazugegeben. Schritt 3 ist es, ich besinne mich neu danach, was bedeutet es für mich im Hier und Jetzt, Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu verfolgen. Es bedeutet, dass ich mutig werden muss, mich aufzustellen. Dass ich mutige Schritte gehen darf. Schritte, die andere vielleicht nicht verstehen können. Heute ist der 9. November. Wer weiß denn, was heute... Ich wollte eigentlich genau auf die Pogromnacht hinaus. Wir haben... war aber auch schon richtig. Heute ist die Reichspogromnacht gewesen, vor... ich bin nicht gut in Mathe, vielen Jahren. Und trotzdem hat es immer noch Auswirkungen. Und ich erinnere mich, ich habe 2003 Abi gemacht und ich weiß noch, ich saß im Geschichtsunterricht, 13. Klasse, und wir haben mal wieder das Thema Drittes Reich durchgenommen. Und jemand sagte, oh, wieso kauen wir das schon wieder durch? Wird doch eh nicht nochmal passieren. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, ich finde es aber wichtig, weil ich bin davon überzeugt, dass es wieder passieren kann. Ich habe da ein relativ... So ein relativ ungeschöntes Bild schon auf Menschen gehabt in dem Alter. Da war schon einiges an jugendlicher Naivität von mir gefallen. Jedenfalls gab das so eine Riesendiskussion. Und jetzt leben wir in Zeiten, in denen Menschen ihren Judenstern wieder verstecken müssen. In denen Menschen auf offener Straße dafür verprügelt werden, dass sie Juden sind. Und das ist furchtbar. Es ist furchtbar. Und es mag sein, dann kommt die Gegenseite und sagt, na ja, aber da gab es wohl auch einige Provokationen und so. Hey, keine Provokation dieser Welt gestattet es und rechtfertigt es, dass du jemanden zusammenschlägst und wenn die Person am Boden liegt, noch nachtrittst. Keine Provokation dieser Welt. Punkt. Und Antisemitismus wird gerade wieder so salonfähig. Es ist erschreckend, was man alles wieder sagen darf, weil wir haben ja Meinungsfreiheit. Und dann sind es die gleichen, die dieses Narrativ von wir haben ja Meinungsfreiheit brüllen, die gleichzeitig brüllen, ja, aber alles wird zensiert, darf man denn gar nichts mehr sagen? Ja, was denn nun? Du hast doch gerade Sachen gesagt, die eigentlich unsäglich sind. Und das ist so schwierig. Und unsere Aufgabe ist es, da klar zu werden und ein Statement zu setzen, zu sagen, ich stelle mich absolut gegen Antisemitismus. Ich stehe mit Israel. Und das bedeutet übrigens, an dieser Stelle möchte ich es nochmal ganz klar sagen, das bedeutet nicht, dass ich alles, was in Israel geschieht, gutheißen muss. Die Regierungspolitik von Netanyahu ist schwierig. Ey, es gibt Christen, die leiden unter dieser Politik in Israel. Das können wir nicht schönreden. Das ist wahr. Und gleichzeitig aber weiß ich, dass es Gottes Volk ist. Und wenn ich eingepfropft bin in diesen Ölbaum, dann hänge ich damit dran. Was die betrifft, betrifft mich. Was denen geschieht, geschieht mir. Wir hängen da dran. Wird die Wurzel abgehauen oder angegriffen, dann leiden wir da mit drunter. Das muss uns bewusst sein. Es ist wiederum ein geistliches Prinzip. Es ist nicht so sehr etwas, was vielleicht im natürlichen Auswirkungen hätte. Ich bin keine Jüdin. Ich war noch nie in Israel. Und dennoch bin ich davon überzeugt, dass es geistliche Auswirkungen hat. Und das ist ja nicht nur das, sondern auch so viel mehr, was geschieht. Diese Herausforderung, dass wir aufgehetzt werden in ein Ich gegen die Denken. Diese Erzählung von, da sind Menschen, die nehmen mir was weg. Letztens erzählte mir jemand, ja, da habe ich Flüchtlinge gegenüber, die haben einen großen Fernseher. Und ich sage, okay, und du hast einen kleinen Fernseher? So, nee, ich habe auch einen großen Fernseher. Okay, dann verstehe ich das Problem nicht. Möchtest du deren Fernseher haben? Nein, natürlich nicht. Aber ich habe ja gearbeitet. Die arbeiten ja nichts. Ich sage, hast du mit denen gesprochen? Also bist du da mal hingegangen, hast Ding-Dong gemacht und gesagt, ich sehe, ihr habt einen großen Fernseher. Wie könnt ihr euch den denn leisten? Frag doch mal. Ja, ne. Ja, frag doch mal. Vielleicht haben sie dir ein Geschenk gekriegt. Wir haben letztens einen großen Fernseher verschenkt. An Geflüchtete. Es war nicht meiner. Tatsächlich nicht, der ist in die andere Richtung. Der ist in Westen und die Person wohnt eher gegen Osten. Versteht ihr, was ich meine? Da wird dieses Ding wieder hochgebauscht von da sind, kommen Leute, die nehmen uns was weg, ich habe weniger. Hey, hast du tatsächlich weniger? Und wenn ja, hast du weniger, weil jemand dazugekommen ist? Oder hast du vielleicht weniger, weil wir in Strukturen leben, die schon ganz lange ungerecht sind? Und das jetzt immer mehr zum Tragen kommt. Und witzigerweise bereichern sich da irgendwie nicht die Leute. Also mit Sicherheit gibt es Leute, die zu uns flüchten und irgendwie fiese Personen sind. Ja. Ich kenne aber auch ganz viele Leute, die nicht hierher geflüchtet sind und fiese Personen sind. Aber es gibt auch Leute, die geflüchtet sind und nette Personen sind. Naja, und es gab ja auch eine Zeit, da bin ich nach Deutschland gekommen und war das Ausländerkind. Merkt ihr meiner rein hannoverschen, hochdeutschen Sprache gar nicht an, oder? What? Mama, Momang. Also, ihr merkt, da ist, der Feind ist dabei, uns zu Feinden zu machen. Und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, mein Gegenüber ist nicht mein Feind. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Mein Gegenüber ist nicht mein Feind. Es gibt einen Feind und der lacht sich ins Fäustchen darüber. Und stattdessen trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und da finden wir in der Bibel ganz, ganz viele Beispiele dafür, dass Gott von uns erwartet, dass wir gastfreundlich sind. Dass Gott von uns erwartet, dass wir offen für die Fremden sind, dass wir Menschen aufnehmen, die in der Not sind. Gehen wir damit in Gefahr, Menschen aufzunehmen, die nicht wirklich in Not sind? Ja. Aber gar niemanden aufzunehmen, weil da eine gewisse Gefahr besteht. Damit wollte ich gerade sagen, danke. Das war meine rhetorische Pause, aber es ist gut, du bist voll dabei. Es könnte sein, dass du damit Engel verpasst. Also wir wiederholen es nochmal. Schritt 1, ich ziehe den Kopf auf den Sand, ich gehe zu Jesus und er verändert mich. Schritt Nummer 2, wir ziehen den Kopf aus dem Sand, beten miteinander und fangen an, die Atmosphäre zu verändern. Und Schritt Nummer 3, wir trachten nach Gottes Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und damit verändern wir nicht nur die Atmosphäre geistlich, sondern wir fangen an, wirklich zu wirken. Wir fangen an, wirklich die gute Botschaft zu verbreiten. Wir fangen an, Dinge umzusetzen. Und manchmal ist es ganz leicht. Eine Nachbarin hat mich mal gefragt, ich erzähle es trotzdem, weil für die Kinder ist es auch wichtig. Wir haben Leute bei uns am Balsamhof, das sind Roma. Ich habe mal gefragt und die sprechen zu Hause Romanes. Und bei uns ist jeder willkommen. Jedes Kind darf zu uns kommen. Da habe ich gar kein Problem mit. Und die Nachbarin sagte zu mir, was hast denn du das Zigeunerkind reingelassen? O-Ton. Und ich habe ihr nur gesagt, weißt du was? Bei uns ist jedes Kind willkommen. Bei uns ist jeder herzlich willkommen, ungeachtet seiner Herkunft, ungeachtet seines Aussehens. Und das hat diese Nachbarin, glaube ich, ziemlich geschockt. Das hat sie ganz schön herausgefordert. Und damit meine ich es, wir bringen es ins Praktische. Mein erster Impuls wäre gewesen zu sagen, so. Aber ich wusste in dem Moment, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und wenn Gott sagt, dass ich mich für den Geringsten einsetzen muss, denn Jesus sagt, was ihr dem Geringsten getan habt, habt ihr mir getan, dann muss ich den Mund aufmachen. Auch wenn es bedeutet, dass mein Gegenüber mich doof findet. Und auch wenn es bedeutet, dass mein Gegenüber anfängt, mir aus dem Weg zu gehen. ihr Verlust. So, wollen wir noch einmal wiederholen? 3 Punkte. Schritt 1, ich gehe zu Jesus. Schritt 2, wir gehen zu Jesus. Schritt 3, wir sind Jesus. Ganz einfach. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns wirkt durch uns in diese Welt hinein. Ist das nicht ermutigend? Ich fühle mich richtig ermutigt. Und ich merke, ich fange an, die Angst fängt an zu fliehen. Denn Jesus ist letztendlich stärker. Und egal, was kommen mag, ich möchte auf Jesus schauen. So, und jetzt lasst uns genau das tun. Wir werden jetzt in kleinen Grüppchen zusammengehen. So, vielleicht die Streber und Nichtstreber hier an diesem Tisch drehen sich zu dritt zusammen. Immer so in Dreiergrüppchen, würde ich sagen. Und wir nehmen uns jetzt 3 Minuten Zeit. 3 Minuten Zeit. Haben wir einen Countdown dafür? 3 Minuten, in denen wir für unsere Regierenden beten. Zeit für Fürbitte. Und danach gehen wir gemeinsam in den Worship und beten Jesus an. Mit Flehen und Bitten und Danksagung. Los!